Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Und auch heute darf ich wieder einen sehr, sehr lieben Gast bei mir begrüßen. Nicole Thurn ist heute bei mir zu Gast und zuerst mal herzlich willkommen, liebe Nicole.
Ja, hallo, danke für die Einladung, Claudia. Freue mich schon sehr.
Nicole und ich haben uns eigentlich erst vor kurzem kennengelernt in der Community von Doris Steinscherer. Und sie war ja auch bei uns schon mal im Podcast, bei mir im Podcast. Und diese Folge verlinke ich auch in die Shownotes. Nicole hat ja einen Schwerpunkt mit New Work. Jetzt hätte ich New York gesagt fast.
Das machen alle immer wieder. Klassiker. Versprecher.
Und da überschneidet sich es dann halt auch mit der Doris. Liebe Nicole, magst du dich einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, danke schön, Claudia. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nicole Thurn. Ich bin, wie du schon gesagt hast, so ziemlich verbunden mit New Work. Also dieser Begriff, den kennen ja viele schon, manche kennen ihn auch vielleicht noch nicht. Und er wird sehr vielfältig interpretiert. Ich komme aus dem Journalismus. Ich war fast 10 Jahre lang bei einer österreichischen Tageszeitung als Karriere- und Business-Journalistin unterwegs und beschäftige mich da hingehend jetzt schon seit über 15 Jahren mit dem Thema Arbeitswelt und allem, was dazugehört. Und ja, damals hat man noch nicht New Work dazu gesagt, aber ich habe halt vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren schon über die 4-Tage-Woche geschrieben und über wir sollten alle weniger arbeiten und mobiles Arbeiten vom Strand aus und so weiter. Und das war halt alles noch so ein bisschen, ja, exotisch und wurde belächelt. Und ich habe aber immer schon damals gesagt bei den Redaktionsbesprechungen, dass ich glaube, dass das sich irgendwann sehr wohl durchsetzen wird, solche Dinge. Und dass das nicht so exotisch bleibt. Also das, ja, und ich habe dann, als ich das Unternehmen verlassen habe, 2016, innerhalb von einem Wochenende ein Magazin gegründet, ein Online-Magazin und Blog, das heißt New Work Stories. Das ist mir dann so im Halbschlaf beim Aufwachen in der Früh eingefallen. Wie könntest du es nennen? New Work Stories. Und den Begriff New Work kannte ich damals von einer Story, die ich gemacht habe bei Microsoft. Da habe ich einen Artikel geschrieben und da wurde ich von der HR-Chefin auf und von dem Coach, den ich damals kennengelernt habe, auf den Begriff New Work aufmerksam gemacht und habe ein bisschen recherchiert, was das genau ist und woher das kommt. Und ja, dann hatte ich plötzlich einen Namen für all die Dinge, die mich interessieren.
Das ist ja perfekt, oder?
Man dachte, okay, dann, wenn ich all die Dinge, die mich interessieren und die so ein bisschen anderes Arbeiten propagieren und mehr dieses Arbeiten auf Augenhöhe und mehr diese Sinnerfüllung, was mir immer schon wichtig war, wenn ich das zusammenfasse in mein Magazin und dann nenne ich es halt einfach New Work Stories, weil, ja, anders kann, also ich glaube, treffender kann man es nicht benennen. Und ich habe dann auch ein bisschen gegoogelt und gemerkt, es gibt halt niemanden, der sonst das Wort New Work verwendet, außer, ich glaube, 1, 2 Blogs von deutschen Beratern habe ich gefunden und sonst gab es halt nichts. Und das Erste, was ich online gestellt habe, war Simon Sinek's Golden Circle, den, glaube ich, schon viele kennen, die sich mit HR beschäftigen. Und ja, also das war 2016 und dann so 2 Jahre später kam das dann größer auf und kam in den Mainstream. Und so meine Aufgabe ist ja auch als Journalistin, solche unter Anführungszeichen Trends zu erkennen. Und ich merke halt auch, dass ich mit Themen immer ein bisschen früher dran bin als alle anderen, was mich interessiert, ja, also weil das was Neues entdecken, das war immer wichtig für mich. Ich bin sehr neugierig, deswegen auch Journalistin geworden. Aber ja, oft hinkt dann die Realität noch ziemlich hinterher.
Du, bevor du jetzt deine ganze Lebensgeschichte jetzt schon erzählst,
Ja, genau. Ich muss aufpassen.
muss ich dir noch eine wichtige Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar, kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest?
Journalistin.
Wirklich, das war so der Wunsch.
Das war, also ja, mit 14, mit 13, 14. Also ich wollte eigentlich mehr Schriftstellerin werden. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben, so Fantasy-Geschichten. Und mit 12, das kommt sogar im Buch vor, mit 12 habe ich, also in meinem neuen Buch, das ich veröffentlicht habe, habe ich zu meinem Papa gesagt, ich möchte Schriftstellerin werden. Und dann hat der Papa gesagt, ja, aber da wirst du wahrscheinlich jetzt eher kein Geld verdienen damit. Dann habe ich mir überlegt, wie kann man mit Schreiben Geld verdienen? Und dann ist mir nur Journalistin eingefallen. Und so mit 13, 14 habe ich dann beschlossen, Journalistin zu werden. Ja, es war immer Schreiben, immer. Schreiben und mit Menschen reden und Fragen stellen. Also meine Eltern haben auch gesagt, als ich ganz klein war, ich habe sehr früh zu sprechen begonnen. Ich weiß gar nicht, mit 10 Monaten oder so. Und ich habe halt immer Fragen gestellt, so wie alle Kinder das tun. Aber bei mir war es, glaube ich, sehr extrem und sehr nervig. Warum ist der Himmel blau und so? Das war, ja, da weiß man halt dann nicht unbedingt die schnelle Antwort drauf. Und das ist bis heute so.
Aber da heutige Eltern haben Google voraus, ja.
Ja, das stimmt. Das war früher leider nicht.
Weißt du, was witzig ist? Ich habe ja auch den Wunschberuf Journalistin gehabt.
Wirklich?
Weil ja, ich war so ein Fan von John Boy Walton, falls dir das was sagt.
Die aus Waltons.
Die Waltons.
Genau, gute Nacht, John Boy.
Okay. Ja, genau, ja. Gute Nacht, John Boy. Und ich wollte immer auch immer schreiben. Also der große Roman war immer eine Idee, aber Journalismus war es auch. Und dann hat Studienberatung gegeben und ihm gesagt, ja, was willst du denn gerne machen? Sag ich, schreiben. Ja, dann studier Publizistik. Ja? Und
da warst du in Wien wahrscheinlich, oder?
Ja,
bei der Uni Wien. Ja.
Ja. Und das Studium habe ich auch gemacht und unter anderem war Thomas Chorherr einer unserer Lektoren, der Chefredakteur damals von der Presse.
Mhm.
Und der hat uns eine Aufgabe gestellt und da war er von meiner Arbeit so begeistert, dass er mein Volontariat angeboten hat. Und dort bin ich auch hingegangen und einen Monat geblieben, um dann festzustellen, na, das wird's nicht. Weil mir
sehr
das
gut.
Viel zu, wie soll ich sagen, unharmonisch war so zwischen den Kollegen und so, weißt du, so das Ellbogenmentalität
ja, genau.
Ausgehalten. Da war ich ein bisschen zu sensibel in dem Alter noch, ja. Aber das war auch total wichtig. Da hast du einen Wunschberuf, ja, und richtest alles drauf aus und auf einmal zeigt dir die Realität, dass es
das
vielleicht
nicht
doch
ist.
Nicht das Richtige ist, ja. Wie war es bei dir? Hast du das dann, hast du da auch solche Empfindungen gehabt oder ist bei dir besser gelaufen?
Ja, bei mir war es umgekehrt, witzigerweise. Ich habe mit 14 beschlossen, ich werde Journalistin und habe im selben Jahr eine Deutschschularbeit, auf Österreichisch sagt man verhaut, also ich habe sie nicht so gut hingekriegt. Ich habe über ein entlaufenes Pferd einen Artikel verfasst, der sehr magazinisch wurde und sehr erzählerisch und das habe keine gute Note bekommen drauf und ich war am Boden zerstört und habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt diesen Traumberuf mir in die Schuhe schieben und es wird nichts mehr, also wirklich ernsthaft, so wie man halt mit in der Pubertät mit 14 ist und habe dann mit 18 mir überlegt, da hat mich dann sehr stark Philosophie und Psychologie interessiert und ich habe dann bei der Inskriptionsberatung, ich war an der Uni Graz, da gab es keine Publizistik und wollte in Graz studieren eben, zwischen Germanistik, wo es um Schreiben ging, und Psychologie überlegt und dachte mir dann, es ist besser, inhaltlich etwas zu machen, weil Schreiben kann man ja vielleicht eh so auch lernen. Und da gab es eben auch noch keine FH für Journalismus und gut so im Nachhinein gesehen, weil wir hatten dann auch so einen Gastlektor an der Universität, der war auch Chefredakteur einer großen Tageszeitung und der hat gemeint, also wenn ihr überlegt, Journalisten zu werden, in den Journalismus zu kommen, ist es besser, ihr macht fachlich was und nicht Publizistik. Weil das braucht kein Mensch, ja. Also ihr solltet euch mit Politik, mit Gesellschaft, mit irgendwas beschäftigen. Und das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen. Wollte dann Psychologin werden und habe dann aber gemerkt, dass sehr viel Statistik im Studium und habe dann umgeschwenkt auf Pädagogik. Weil da hieß es, das ist das einfachste Studium, das wir so haben. Und es beschäftigt sich immer noch mit dem Menschen. Bin dann drauf gekommen im zweiten Semester, dass es leider doch Statistik gibt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt schon nicht Psychologie mache und stattdessen Pädagogik mit so Entwicklungspsychologie war ganz spannend, dann nehme ich noch Soziologie dazu als zweites Studium. So den ersten Abschnitt zumindest, um mich da ein bisschen weiterzubilden, weil ich die gesellschaftliche Ebene auch sehr spannend gefunden habe. Also mir war immer wichtig, so dieses, wie tickt der Mensch? Warum sind wir, wie wir sind? Warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten? Emotionen, wie entsteht das? Das hat mich immer wahnsinnig interessiert und gleichzeitig eben auch, warum ist die Gesellschaft so, wie sie ist und wie entstehen Gruppendynamiken und so. Also diese zwei Ebenen haben mich immer extrem interessiert und ich habe mich auch damals schon sehr mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt in den Studienfächern und ja, so verschiedene Dinge halt, Philosophie und so. Letztendlich bin ich dann nach dem Studium, ich hatte mehrere Nebenjobs immer wieder natürlich, nach dem Studium bin ich dann in ein Praktikum gerutscht, an einem Genderforschungsinstitut. Da ging es um Weiterbildung und ich habe mein Pädagogikstudium auf Erwachsenenbildung bezogen. Also das war der Schwerpunkt, weil ich wollte irgendwann mit Bildung und mit Erwachsenen und mit Trainings irgendwie was tun. Und bin dann in einem Genderforschungsinstitut gelandet, wo ich so meine ersten Arbeitserfahrungen gemacht habe, die jetzt nicht die besten waren, würde ich mal sagen. Also was jetzt Leadership betrifft und hat ganz tolle Kolleginnen, aber was die Führungskraft betroffen hat, die Chefin, war sehr, sehr, sehr schwierig. Und habe dann nach einem Jahr also das war eh befristet, wurde ich auch nicht verlängert und hätte das auch nicht gewollt, weil ich war dann schon ziemlich, wie soll ich sagen, ich ging mit Bauchschmerzen in die Arbeit, ich hatte Schlafstörungen, es war sowas wie Bossing, was da passiert ist. Und die Chefin hatte auch Probleme, würde ich mal sagen. Und es war sehr schwierig. Und ich habe dann beschlossen, ich habe da auch einen EU-Bericht mit verfasst zum Thema Weiterbildung von bildungsfernen Frauen und habe dann gemerkt, nach 130 Seiten, dasselbe Thema, das ist es nicht. Ich will halt immer noch in den Journalismus und das wollte ich ja die ganze Zeit schon. Ja. Also ich habe während des Studiums gemerkt, ich möchte schreiben, aber ich habe nicht geschrieben, weil ich so eine Blockade hatte, weil ich so Angst davor hatte, dann zu versagen. Also diese Angst zu haben, den Traum, den man sich da vornimmt, da drauf zu kommen, so wie es bei dir vielleicht auch war, das ist es eigentlich gar nicht. Und mir liegt es ja nicht mal. Und alle sagen, das ist schlecht, was du machst, so wie damals bei der Deutschschularbeit. Da hatte ich so Angst davor, dass ich dann halt nichts gemacht habe in diese Richtung. Aber am Ende des Studiums habe ich dann doch so ein paar Online-Artikel hochgeladen ins Internet. Das waren so Studentenplattformen, wo man das veröffentlichen konnte. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, das lässt mich nicht los. Also jeden Tag habe ich dran gedacht, ich möchte Journalistin werden, ich möchte vom Schreiben leben, ich will keine Pädagogin sein, ich habe mich da überhaupt nicht gesehen. Und dann war eben dieser Vertrag, lief da eben aus und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll und habe mich dann so auf drei Beratungsstellen beworben, habe aber auch Absagen bekommen und habe auch gehofft, dass mich niemand nimmt. Weil ich wollte halt, ich wusste, es passt irgendwie nicht so richtig. Und habe dann aus der Not heraus Kontakt über meinen Onkel mit einem Journalisten aufgenommen und der hat mir telefonisch so ein paar Tipps gegeben, wo ich mich bewerben könnte und wegen Praktikumsstellen und so. Und dann habe ich beschlossen, gut, ich bewerbe mich jetzt bei einer Tageszeitung, die jetzt vielleicht nicht ganz so intellektuell ist, aber doch qualitätsvoll, mit der ich mich identifizieren kann und habe dann dem Chefredakteur eine Mail geschrieben mit meiner Bewerbung, mit einem Kommentar über den damaligen FPÖ-Vorsitzenden und so ein bisschen eine Glosse dran gehängt und habe halt gehofft, dass ich eine Praktikumsstelle bekomme. Und was ich nicht wusste, da gab es einen Praktikumsbeauftragten und jeder normale Mensch hätte dem geschrieben, aber ich habe halt dem Chefredakteur geschrieben in meiner Not, wo man gesagt hat, ja, ich schreibe halt Schreib halt dem Oberboss, weil der kann das entscheiden. Und das Schräge war, normalerweise werden solche Mails abgeblockt von der Chefsekretärin. Aber irgendwie ging das durch und nach 3 Minuten, 2, 3 Minuten hat er mir geantwortet sogar ausführlichst
Wahnsinn.
und mir geschrieben, ja, also das klingt ganz spannend, aber Sie haben ja schon für Online-Plattformen geschrieben. Also das waren diese Studentenplattformen, wo ich was hochgeladen habe. Und er leitet das eben an die Online-Redaktion weiter. Und dann bekam ich von der Online-Chefin die Rückmeldung, ja, sie haben keine Praktikumsstellen, aber eventuell würde ich einen Job bekommen. Also so ein Glück muss man mal haben.
Ja.
Aber ja, also das propagiere ich halt auch in dem Buch, das ich geschrieben habe, das so als eine von 13 Super Skills Veränderungsmut. Da passiert dann oft, wenn die unter Anführungszeichen Kacke am Dampfen ist und man jetzt keinen Ausweg mehr sieht, man sich denkt, okay, entweder ich überwinde mich jetzt und probiere es, oder ich habe ein qualvolles Leben vor mir. So kommt's. Ich meine natürlich auch nicht, das ist jetzt nur ein Scherz, aber so in dieser Vorstellung war ich halt damals und das hat mich dann halt dazu bewogen zu handeln, weil ich hätte mir das ja sonst normalerweise nicht getraut, da jemandem zu schreiben. Ja, und dann habe ich den Job bekommen. Ja, 2 Monate später habe ich begonnen in der Online-Redaktion. Und das war auch vielleicht spannend, weil ich wollte ja unbedingt schreiben und in der Online-Redaktion war es damals aber üblich, dass man eher redigiert hat. Also wir haben Presseagenturmeldungen redigiert, umgeschrieben und veröffentlicht und wir haben von Printkollegen die Printartikel übernommen und auch ein bisschen redigiert und veröffentlicht. Das war so die Arbeit und wir wurden auch so gesehen als, also unser damaliger Chef, das ist ja schon lange her, hat auch gesagt, ja, das, was ihr macht, kann ja jeder Taxifahrer machen und ja, das ist halt ja jederzeit austauschbar. Also so viel zum Thema Kultur. Also der war
Unternehmenskultur.
eigentlich ganz nett, aber der Ton war halt generell ein bisschen rauer. Aber ja, also so, man war halt der Content Manager, aber man war halt kein Journalist damals. Und wir waren auch getrennt von anderen, also von der Printredaktion. Und die Printredaktion hätte uns jetzt auch nicht als Journalisten gesehen. Und das war auch damals so üblich, wenn bei der Zeitung, und das war bei anderen Zeitungen auch so, denke ich, also nichts gegen die Zeitung jetzt, es war halt einfach so, da hat man eben Jobinserate veröffentlicht oder intern auch ausgeschrieben für Redakteursposten. Das hat die Online-Redaktion nicht bekommen, weil wir gar nicht so gesehen wurden, ja. Aber ich habe dann, wollte intern wechseln, ich wollte dann zu Print wechseln, weil ich ja mehr schreiben wollte. Und ursprünglich habe ich auch selber meine eigenen Interviews veröffentlicht in der Online-Redaktion und das kam halt auch nicht so gut an. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich jetzt schon da bin, dann schreibe ich halt selber was. Und das, ja, war halt, ich habe das teilweise sogar in meiner Freizeit gemacht, dann, weil ich da unbedingt selber schreiben wollte. Und ja, das habe ich dann halt wieder gelassen, weil das war ja nicht meine Job Description. Und dann so nach 3 Jahren habe ich mir gedacht, okay, entweder ich kündige jetzt oder ich schaue, dass ich intern wechsle in die Printredaktion. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass eine Stelle frei wurde, eine ganz spannende. Und ich habe die Ausschreibung bekommen unter der Hand von einer Printkollegin zugesteckt und habe mich dann halt beworben und habe den Job nach dem Bewerbungsgespräch, eine halbe Stunde nach dem Bewerbungsgespräch, habe ich den Job bekommen und bin dann in die Karriereredaktion gewechselt. Und da bin ich auch der damaligen Chefin ewig dankbar dafür, weil das war halt wirklich mein absoluter Traumjob, ohne es zu wissen vorher, ja, weil ich habe mich immer mit Psychologie, mit Leadership, mit solchen Themen beschäftigt und eben Arbeitsthemen auch, indirekt zumindest oder so Persönlichkeitsthemen. Und wäre aber gar nicht drauf gekommen, mich dort zu bewerben, ehrlich gesagt, weil das war so das Supplement, wo halt die Jobinserate drinstehen. Das Tolle daran war aber, dass sie das sehr magazinisch aufgebaut hat und ich konnte da von der Minute eins quasi konnte ich riesige Artikel schreiben und recherchieren und Interviews führen und richtig magazinisch arbeiten. Und das, also da habe ich wirklich ganz tolle, bunte Geschichten gemacht, Startups interviewt, Porträts gemacht, CEOs interviewt, alles Mögliche zur Hochschulpolitik, Interviews geführt und recherchiert und Reportagen und was weiß ich alles. Also sehr, sehr bunt. Und ja, das war mein absoluter Traumjob.
Sehr gut. Und kannst du dich erinnern, welche Geschichte für dich ein Highlight war in dieser Karrierezeit, also wo du in dieser Karriereabteilung warst?
Ein Highlight, wow, das ist immer so schwierig. Ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber grundsätzlich, es gab sehr viele spannende Geschichten. Ich habe einmal ein Interview geführt oder auch kennengelernt, den Muhammad Yunus. Der war sehr spannend. Der hat wie heißt die Bank? Also ich merke mir ja überhaupt nichts, aber der hat Mikrokredite gegründet und eine Bank gegründet, auch
Ich weiß, was
für
du meinst.
Mikrofinanz, und hat sehr vielen Menschen, sehr vielen Frauen auch eigentlich weltweit dann ermöglicht, winzige Mikrokredite aufzunehmen, um sich Ziegen zu kaufen und um sich so ein Überleben auch und ein Leben zu sichern. Der kommt aus Bangladesch, und das war halt so ein, ja, so eine wahnsinnig wichtige, tolle Figur, und der hatte auch so ein, also auch wenn man so Bilder oder Videos sieht von ihm, der hat so eine Ruhe und so ein friedvolles Wesen auch. Und ich glaube, er wurde auch letztes Jahr verhaftet. Ja, also der fällt mir jetzt ein, das war halt so eine Lichtgestalt irgendwie. Aber es gibt ganz viele Interviews, die ich geführt habe, oder ganz viele Geschichten auch, die ich gemacht habe. Also alles, was zum Thema Sinnorientierung, was ich da so geschrieben habe, das hat mich immer am meisten interessiert eigentlich. Oder einmal, ich weiß nicht, das war nur so eine kleine Geschichte, da habe ich mit einem ehemaligen Manager gesprochen, der dann seinen Konzernjob hingeschmissen hat, um Kreisler zu werden. Also das waren immer die spannendsten Geschichten für mich, weil er dann gesagt, okay, er hat irgendwie alles erreicht, aber er sieht da irgendwie keinen Sinn mehr darin, und es erfüllt ihn nicht, und er will eigentlich ganz was anderes machen. Und er wollte immer schon mal, glaube ich, Kreisler sein, oder das hat ihn immer interessiert. Aber ich meine, das ist ja, für viele wäre das jetzt ein Statusabstieg, aber der war dann glücklich damit. Also das, mich hat immer schon interessiert, wie Menschen einfach ein glückliches, erfülltes Leben führen. Und ja, das ist eigentlich die zentrale Frage, die mich bewegt. Und da halt Arbeit ein riesiger Anteil ist, neben Schlafen und sehr viel unserer Lebenszeit ausmacht, ja, ist das halt schon ein wichtiger Punkt, wo man ansetzen kann, nicht, um ein glücklicheres, erfüllteres Leben zu führen.
Ja, da sind wir uns eh einig, ne? Also auch meine Community ist ja in so einem Veränderungsprozess und so, gerade in diesem Alter, irgendwo zwischen 40 und 50, da stellen sich dann oft noch einmal neu die Weichen. Und das sind genau diese Sachen, wo du denkst, okay, ich habe vielleicht karrieremäßig jetzt alles erreicht oder es geht nichts mehr weiter oder so. Und jetzt mache ich ganz was anderes. Ja.
Ja, also ich bin halt auch 44, und man merkt dann halt schon so um die 40 herum, kommen dann schon noch einmal diese Sinnfragen.
Ja.
Und ich glaube, der Unterschied heute ist eben, dass die jungen Leute, die gerade in den Beruf einsteigen, da einfach auch schon andere Werte mitbringen, die unsere Generation erst mühsam quasi dann gelernt hat, unter Anführungszeichen, weil sie gemerkt hat, okay, nach Burnout, nachdem das mit der Erfüllung nicht so funktioniert, auch wenn man ganz oben ist, fehlt da trotzdem noch was. Und ich glaube, die Jungen, die merken das halt, die gehen halt schon so rein, ja.
Ja,
Und
ja.
es tun sich halt viele Unternehmen auch schwer, denen da jetzt gerecht zu werden.
Ja, das ist so wieder eine Herausforderung an den Arbeitsmarkt, aber da ist ja New Work, also quasi auf der richtigen Spur dann, ne?
Ja, das kommt halt darauf an, wie man es umsetzt.
Ja. Ich muss an dieser Stelle jetzt mal kurz unterbrechen. Es tut mir leid. Ja, also und wie ist es dann weitergegangen? Du warst ja doch recht lang noch im Journalismus, aber irgendwann
Ja.
hast du auch eine
Also ich war dann bis 2016 angestellt bei der Tageszeitung, habe da aber schon 2, 3 Jahre vorher gemerkt, dass es für mich schon passt. Also inhaltlich war es schon immer noch spannend für mich, weil es so abwechslungsreich war, auch die ganzen Themen, die wir hatten. Es gab dann halt auch so ein bisschen Umbrüche, es gab dann auch Entlassungen und so. Es war halt Stimmung im Unternehmen nicht so toll teilweise. Wir hatten auch keine HR-Abteilung, Personalentwicklung oder irgendwas. Also die Führungskräfte, die es gab, die hatten auch teilweise kaum, wie soll ich sagen, Leadership Skills entwickeln können, weil es das einfach gar nicht gab. Ja, also das hat man halt einfach gemacht. Das ist im Journalismus leider nicht so üblich, dass es da Unterstützung gibt und überhaupt HR installiert ist. Ja, also es gibt eine Lohnverrechnung und das war's leider. Und deswegen ist es mit der Kultur dann auch sehr schwierig, eine gute Kultur da aufrechtzuerhalten, weil, wie du auch schon gesagt hast, Ellbogentechnik, das war halt, das ist halt die Sozialisierung von Journalisten gewesen. Das hat sich aber auch verbessert die letzten Jahre dann, also auch wo ich dort war, hat sich teilweise verbessert und teilweise dann natürlich, wenn viel Stress da ist und wenn es dann, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann ist es halt natürlich auch ein bisschen schwierig für die Stimmung. Ich habe dann halt auch gemerkt, dass ich so ein bisschen eine Sinnkrise hatte, weil ich wollte ja irgendwie hatte ich auch das Bedürfnis, mit Menschen zu arbeiten. Und das hast du halt beim Schreiben wenig. Also man hat halt Interviews geführt und so, aber da mussten wir auch schon oft vor Ort im Büro einfach bleiben und haben das telefonisch gemacht, weil einfach die Zeit nicht da war, da jetzt auf Termine zu fahren die ganze Zeit in die Stadt, weil wir waren ein bisschen am Rande, sind umgezogen und so. Und ja, ich habe dann halt gemerkt, das ist halt nicht mehr so wie früher und mir fehlt so ein bisschen das Feedback auch von den Lesern und Leserinnen, weil du kriegst eigentlich nur Feedback, wenn du Blödsinn schreibst. Ich hatte mal so einen Fauxpas mir geleistet und habe dann, weiß ich nicht, in geistiger Umnachtung, weil ich schlecht drauf abgelenkt und im Stress war, hingeschrieben, Wien hat 8 Millionen Einwohner. Und das haben 5 Leute gelesen, niemand hat es gemerkt. Und statt 1,8 natürlich. Und damals, und dann liefen halt die Telefone heiß, ja, wie dumm ich bin und wie kann man nur so jemanden schreiben lassen. Das war halt ein blöder Fehler, ja, mein Gott. Aber da kriegt man dann halt Feedback, aber sonst halt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Stichwort Hamsterrad. Ich dachte mir nämlich immer, was ist, wenn das halt nur im Hamsterrad als Käfigunterlage landet und niemand liest das, was ich schreibe. Also das war natürlich jetzt mein eigenes Denken dann auch. Und da bringt es dir irgendwie, also zum Thema Sinn nämlich ganz wichtig, es bringt dir für dein Ego schon was, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, was dir liegt, wo du deine Stärken umsetzen kannst, wo du dich selber freust und stolz bist drauf. Das ist aber nur ein Teil des Sinns, den man so hat, also der wirklich erfüllend ist. Der andere Teil ist, was bringt es anderen Menschen? Was bewirkst du bei anderen? Ja, kriegst du Feedback drauf, dass das auch Sinn macht für andere, was du da tust? Und das hat mir gefehlt. Und wenn du nur diesen Ego-Teil hast, der Selbstverwirklichung quasi, und den zweiten Teil des Mehrwerts quasi nicht, der Sinnstiftung für andere nicht, dann hast du dann früher oder später auch eine Sinnkrise unter Umständen. Und das habe ich halt dann gehabt. Und dann habe ich mal gedacht, okay, also ich möchte irgendwas für Menschen tun oder mit Menschen tun. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich merke, was mich stört im Unternehmen. Es wird sehr viel übereinander gelästert. Es arbeiten die Ressorts nicht so gut miteinander, teilweise. Teilweise schon. Also so schlimm war es jetzt nicht. Aber mir ist halt aufgefallen, da könnte man noch was besser machen. Und ich habe mir gedacht, was kann ich jetzt tun als ganz normale, einfache Mitarbeiterin ohne HR-Abteilung? Ich gehe jetzt mal zum Chefredakteur und zum Geschäftsführer und sage ihnen, ja, ich würde da gerne irgendwas machen und ich fände es nett, wenn man abends nach After Work, wenn ich da so eine kleine Talkrunde mache, wo ich Leute interview über ihre Arbeit. Also meine Kollegen, Kolleginnen sind dann quasi am Podium und erzählen über ihre Arbeit und alle anderen können halt kommen, wenn sie halt Lust haben und Fragen stellen und sich austauschen und dann gibt's halt Drinks und Snacks dazu. Also ich wollte einfach Leute zusammenbringen. Das ist das, was ich immer schon wollte, was ich auch privat gerne mache und was ich auch jetzt ganz stark mache. Und ja, das habe ich dann gemacht, einige Male, solche Inside-Talks und das kam ganz gut an. Also es war jetzt nicht der Burner, weil viele wollten einfach nach der Arbeit nach Hause fahren und hatten auch Pendelwege und so. Aber es waren immer so 15 Leute und das hat gut gepasst und die dort waren, haben sich sehr gefreut und haben dann andere Leute aus anderen Abteilungen besser kennengelernt und haben dann auch zu mir als Rückmeldung gesagt, ja, das ist halt schon etwas, was die Zusammenarbeit verbessert auch. und wo ich dann besser verstehen kann, wie andere auch ticken, wie andere Abteilungen sind. Und also das sind so diese kleinen Dinge, die schon viel bewirken können. Und das ist auch das, was ich dann mitgenommen habe für später, also für das, was mir jetzt so wichtig ist, was für mich auch New Work ist, ja. Es darf auch aus den eigenen Reihen kommen. Es muss nicht vom Top-Management immer alles vorgegeben werden. Und zu mir haben damals die zwei Top-Manager eben gesagt als Rückmeldung, ja, sie finden super, dass ich da mit eigener Initiative komme, weil es kommt nie jemand mit Ideen und sie hätten das ja gerne. Aber ich habe mir gedacht, okay, aber wenn ihr das gerne hättet, dann fragst die Leute, dann ruft sie halt auf, aber haben sie ja auch nicht so richtig gemacht. Ja, also da war halt da ein ziemlicher Gap, würde ich mal sagen, zwischen unter Anführungszeichen oben und unten. Leider. Aber ich habe mir gedacht, ich habe mir halt nichts geschissen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, war wieder so ähnlich wie bei der Bewerbung. Entweder ich bin jetzt frustriert und genervt und jammer rum und kündige irgendwann, also zuerst innerlich und dann richtig, oder ich ändere jetzt etwas und komme mit Vorschlägen, man mehr als Nein sagen kann, der andere ja auch nicht. Und die haben sich aber, die waren das, haben mich das sehr unterstützt und ja, das war für mich auch eine positive Erfahrung dann.
Das ist sehr cool.
Und ja, das möchte ich auch gern weitergeben, ja, dass wir alle es in der Hand haben, unser eigenes Arbeitsleben zu verbessern. Darum geht es mir ganz stark. Es ist nicht nur darauf zu warten, dass die Führungskraft jetzt irgendwas macht oder dass der andere sich ändert, sondern auch selber Initiative zu zeigen. Und idealerweise, bevor man ein Burnout hat, eine Krise hat oder ja, ist kurz vor knapp ist, ja.
So, da fällt mir noch ein, weil du vorhin gesagt hast, die Zeitung für den Hamster. Kannst du dich erinnern, da hat es mal eine Fernsehserie gegeben, so eine amerikanische Redaktionsgeschichte war das, wo die im Intro immer die Zeitung für den Vogelkäfig verwendet
Ja, ich hoffe nicht, dass das der Fall war. Also ich gehe schon davon aus, dass das Leute auch gelesen haben, was ich geschrieben habe. Aber es war halt so meine subjektive, ja, wenn da halt wenig Feedback kommt von den Lesern, Leserinnen, ja, fragt man sich halt dann irgendwann, warum, wofür mache ich das überhaupt? Interessiert das überhaupt irgendjemanden, was ich da mache? Ja,
Ein
es war
altes
damals
Thema im
so.
Journalismus, ne? Es gibt nichts Faderes wie die Zeitung von gestern, nicht?
Eben, und das ist dann halt immer ein immer weiter, immer weiter, immer weiter. Also es gibt nie ein Ergebnis im Grunde,
Ja,
sondern
genau.
das nächste.
Ja.
Was für mich ja was Gutes ist, weil ich liebe es ja. Also ich mag ja Abwechslung extrem gerne. Ich mag auch Veränderung bis zum gewissen Grad. Also natürlich nicht jede Veränderung, aber so dieses Abwechslung und einmal da und einmal dort, also es entspricht mir schon sehr.
Ja, das bringt ja der Journalismus auch mit sich, ne? Also, aber eben gerade so wie du sagst, diesen Impact, den kriegt man halt manchmal nicht mal mit, nicht mal sogar, wenn man einen hat, ne? Weil man die Sachen oft dann nicht mehr weiterverfolgt.
Ja, deswegen ist auch Kommunikation so wichtig, weil du musst ja wissen, ob du ihn hast. Und das weißt du nur, wenn es kommuniziert wird. Egal, ob das jetzt der Impact einer Führungskraft ist oder der Impact eines Projekts oder der Impact auf Kunden, es ist so wichtig, da wirklich für Feedbackschleifen zu sorgen, auch wenn es möglich ist. Dass
Also
es
gut,
nicht
du
dann
bist dann weg
Einbahnstraße.
vom Journalismus und dann?
Ich bin nicht weg vom Journalismus, ich bin weg von der Tageszeitung,
Der
von dem
Tageszeitung?
Anstellungsverhältnis. Bin dann gegangen eben im Oktober 2016, also offiziell war es dann Ende des Jahres eigentlich, muss man sagen. Und habe dann beschlossen, ich will nicht mehr in einer Anstellung sein. Ich möchte mal wissen, wie das ist, selbstständig zu sein, ohne zu wissen, womit. Ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich das, was ich jetzt da gelernt habe und gemacht habe die letzten Jahre, doch auch selbstständig machen können. Und bin raus aus dem Unternehmen, ohne zu wissen, was ich jetzt genau machen soll. Und bin dann in ein Gründerprogramm gegangen von Arbeitsmarktservice, wurde das angeboten, um mich selbstständig zu machen und wusste nur, irgendwie mache ich das weiter, was ich bisher gemacht habe, nur halt irgendwie anders. Und weil es war auch im Journalismus nicht so, dass da jetzt die großen Jobs gewartet hätten und ich hätte es auch nicht mehr gewollt, ja. Und ich war halt ein bisschen auch genervt von dieser Kultur, die keine Kultur war. Und ja, es ist halt auch eine schwierige Branche, wo halt sehr viele Stellen auch abgebaut wurden. Und da wollte ich irgendwie nicht noch einmal starten. Und ich habe dann einfach so weitergemacht. Ich habe dann dieses Magazin, diesen Online-Blog gegründet, innerhalb von einem Wochenende mit einem Baukastensystem selber gebaut und so die ersten Artikel online gestellt und bin dann zu HR-Konferenzen wie früher auch und habe halt gefragt, ob ich da eine Presseakkreditierung bekomme als freie Journalistin. Und teilweise kannte ich da halt die Leute und ich habe mich halt berufen, muss ich jetzt auch gestehen, ja, ich habe mich schon auf meine Vergangenheit berufen. Aber bei der Tageszeitung, das hat mir auch sehr geholfen, ja. Also das hätte ich ohne diese Erfahrung nicht geschafft wahrscheinlich. Und habe dann aber da auch so Berichte gemacht dann für Konferenzen. Und habe dort dann meine ersten Kunden zufälligerweise kennengelernt von der WU Executive Academy. Und habe, ja, das waren dann, das hat sich dann einfach so ergeben, da hat mich die Marketingchefin gefragt, ob ich schreiben möchte für sie, weil sie bräuchte da je Unterstützung eben. Und dann haben wir das nach und nach, also es hat sich dann ergeben, dass ich das dann auch wirklich gemacht habe. Bin dann auch intern mehr gewechselt in die Presseabteilung und das sind immer noch meine Kunden. Also ich mache auch immer noch Schreibtätigkeiten für Dienstleister und für Unternehmen im New Work und New Leadership Bereich. Und da beschäftige ich mich eben sehr stark mit dem Thema neues Führen, New Leadership, Purpose-Driven Leadership. Also die Business School von der Wirtschaftsuniversität ist das und die sind da sehr federführend auch unterwegs und sehr, finde ich, die haben einen sehr modernen Leadership-Begriff auch, mit dem ich mich sehr identifiziere und ja, da machen wir auch viele Artikel gemeinsam und unter anderem, ja, das waren so meine ersten Kunden, die ich immer noch habe.
Sehr gut. Irgendwann hast du dir dann auch deinen Traum erfüllt vom eigenen Buch, ne?
Ja, also ich wollte ja mit 17 schon, habe ich zu einer Freundin und meiner Mama gesagt, ich möchte ein Buch schreiben. Und habe dann als Studentin begonnen, einen Roman zu schreiben, den ich leider verloren habe dann. Also das ist schade. Da ging's, der hieß Bier und Tod. Ich würde den immer noch gern schreiben, vielleicht schreibe ich ihn noch irgendwann. So eine tragische, tragikomische Liebesgeschichte. Ein Pärchen, das den Teufel bei sich einziehen lässt, der irgendwie so ein abgewrackter Typ ist, der zu viel Bier trinkt.
Okay.
Sehr lustig. Und ich habe den leider verloren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwann möchte ich aber auch ein Sachbuch schreiben, dann als ich Journalistin wurde. Und ja, habe das die letzten Jahre als Selbstständige immer ein bisschen vor mir hergeschoben und habe die letzten 3 Jahre immer wieder Exposés formuliert und Inhaltsverzeichnisse zum Thema New Work und habe das dann so vor mir hergeschoben und dann hat jemand anderes das Buch geschrieben.
Na,
Also da
oje.
dachte ich mir dann, okay, das Thema hat jetzt jemand anderes, brauche ich nie mehr schreiben. Und das hat mich dann aber auch immer mehr zu dem geführt, was mich am allermeisten interessiert. Und das ist jetzt gar nicht mal so sehr die organisationale Ebene von New Work, also wie baue ich Strukturen auf, wie verändere ich das Organigramm, wie führe ich Selbstorganisation ein. Das ist auch alles interessant, finde ich, aber mich interessiert ja nach wie vor die individuelle Ebene, die psychologische Ebene extrem und die gesellschaftliche Ebene. Also so wie damals schon als Studentin. Und dann habe ich, wie war das, 2023, also von 2022 auf 2023 zu Silvester habe ich beschlossen, habe ich mir eine Intention aufgeschrieben, dass ich dieses Jahr, also 2023, wirklich endlich das Buch schreibe. Und im Februar habe ich dann einen Artikel geschrieben für ein Magazin in Deutschland. Das war gar kein besonderer Artikel, aber da ging es halt darum, die Leute so ein bisschen zu empowern, dass sie ihr eigenes Arbeitsumfeld gestalten. So ein bisschen verändern und gestalten. Und das war im Februar 2023 und im Oktober 2023 habe ich mir gedacht, ja, jetzt hast du immer noch dein Buch nicht, sondern schiebst es immer noch vor dir her. Und ich hatte eben wieder so ein Exposé und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich interessiert mich am allermeisten, Menschen zu empowern. dass sie ihr Arbeitsumfeld selber mitverändern. Also dieses Mitgestalten, dieses Mitkreieren ist ja, und diese Selbstverantwortung wird ja hochgeschrieben bei New Work. Und dann heißt es ja oft von Unternehmen, ja, aber die Mitarbeiter, die wollen das nicht und die können das nicht. Und die haben, ja, ich meine, wenn ihr die Mitarbeitenden die letzten 30 Jahre so sozialisiert habt, dass sie das alles, weiß ich nicht, ausführen sollen, was ihr sagt, und dann auf einmal sollen sie alles selber machen, ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Und ich wollte da einfach mehr positives, so eine positive Vertrauensfähigkeit oder so ein Empowerment hineinbringen. Und habe mir dann diesen Artikel als Basis genommen und habe daraus ein neues Konzept geschrieben für mein Buch, was viel stärker auf Persönlichkeitsentwicklung und auf Veränderungsfähigkeit bezogen war. Und bin dann zu diesen Superkräften, habe ich das damals noch genannt, gekommen, wo es halt einfach darum geht, die eigenen menschlichen Fähigkeiten wieder sich bewusster zu machen, die man schon hat, aber auch auszubauen, damit man besser mit Veränderungen umgehen kann, die von außen kommen, aber eben auch besser Veränderungen vorantreiben können, die man verändern, also die man halt auch möchte, von sich aus, also intrinsisch und extrinsisch, eine Transformation halt besser umzusetzen. Und ja, dann habe ich es wieder liegen lassen. Und im November hatte ich dann die Idee, ich wollte eigentlich mal ein bisschen reisen und unterwegs sein. Und irgendwie hat sich das dann aber, hat das nicht gepasst, gerade zeitlich. Und ich habe dann mich bei einer Facebook-Gruppe angemeldet, die heißt Host a Sister. Sehr, sehr interessante Gruppe, kann ich empfehlen. Und da geht es darum, dass man, dass Frauen sich gegenseitig hosten, reisende Frauen, die alleine reisen, hosten sich gegenseitig, bieten sich quasi Plätze an zum Übernachten. Und ich habe dann eine Anfrage bekommen aus Mexiko von einer jungen Frau, die für 2, 3 Nächte in Wien bleiben wollte. Und ich habe ihr dann halt angeboten, bei mir zu übernachten, auf der Couch quasi, so Couchsurfing. Und wir haben uns aber so gut angefreundet und hatten so einen Draht zueinander, dass wir Stunden durchgeredet haben miteinander. Und wir haben auch ja viel über Zukunft gesprochen und unsere Ziele und das Manifestieren von Zielen. Und ich war immer schon ein Fan davon, die eigenen, wie soll ich sagen, die eigene Einstellung, das eigene Denken, Glaubenssätze darauf auszurichten, auf das, was wir wollen. Also da viel, viel mehr reinzugehen in Richtung Mentaltraining geht das ja. Mhm. Also das hat mich immer schon interessiert. Das erste Sachbuch, das ich gelesen habe, war Die Macht deines Unterbewusstseins von Joseph Murphy. Ja. Und da war ich 14 und das hat mich komplett geflasht und nicht, also vom Grundgedanken her, also man ist ja christlich geschrieben, aber vom Grundgedanken her hat mich das nie losgelassen. Und ich habe auch mich sehr viel mit dem Thema Manifestation, Visualisierung, Arbeiten vom Ziel aus, also vom Zielbild aus beschäftigt. Und das hat auch schon sehr oft bei mir funktioniert. Und dann haben wir so gemeinsam so eine Manifestationssession gemacht und alles aufgeschrieben, was wir so haben wollten, so als wäre es schon passiert, mit hineinfühlen, mit visualisieren und so weiter. Und danach, weiß ich noch, bin ich, und da ging es auch um das Buch, das ich endlich schreiben wollte, und da war es ja schon November. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen und habe so quasi, also sehr jetzt ESO-mäßig, dem Universum gesagt, so ganz vehement, ja, ich will nicht mehr das für Verlage da Klinken putzen. Ich möchte, dass ich das mal wusste, das funktioniert nicht. Ja, da gehe ich unter, die kriegen so viele Manuskripte, das will ich nicht. Ich will, dass der Verlag zu mir kommt. Und ich wollte unbedingt einen deutschen Verlag haben, weil halt natürlich ein größeres Publikum. Ja, ich schwöre, das ist nicht gelogen. Das war am Sonntag und am Mittwoch bekomme ich eine Mail vom Gabal Verlag. Und ein deutscher Verlag, der auf Karriere und Business sich spezialisiert hat. Und ich dachte, das ist der Newsletter, weil ich hatte den Newsletter von denen. Und dann habe ich gesehen, ich werde persönlich angeschrieben von einer Frau Fessler. Und dann schreibt diese Frau Fessler mir, normalerweise bekommen wir 2000 Manuskripte pro Jahr, aber hin und wieder schauen wir auch selber nach neuen Autoren. Und jetzt habe ich mich gerade erinnert, und das war November, dass ich im Februar einen Artikel von Ihnen gelesen habe. Das war dieser Artikel, der auf den mein Konzept beruht hat, dann, das ich umgeschrieben habe. Und der Artikel war wirklich nichts Besonderes. Also, dass es sich daran erinnert, ist unglaublich eigentlich, weil da war nur so ein kurzer Bullet Point. Es war wirklich nichts Besonderes. Und sie hat sich an diesen Artikel erinnert. Da ging es irgendwie darum, dass die Menschen selber ihre Arbeit verbessern. und ob ich nicht dazu ein Buch schreiben möchte. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ja, anbei finden Sie mein Konzept, weil ich habe das überarbeitet und das ist basiert jetzt auf diesem Artikel und das ist eigentlich total schräg, weil wie kommt sie da drauf? Ja, weil das gibt's gar nicht. Und wir waren dann beide sehr geflasht und dann hat sie gesagt, ja, das passt, sie ist gekauft und dann haben wir Anfang Dezember den Vertrag unterschrieben. Und meine Bedingung war halt, ich wollte kein trockenes, also trocken, ich wollte jetzt kein klassisches Fachbuch schreiben. Da gibt es ja eh schon jede Menge, sondern ich wollte wirklich ein launiges, unterhaltsames, empowerndes, ermutigendes Buch schreiben, das andere Menschen inspiriert, das so zum Nachdenken anregt, aber auch mit Übungen, mit Beispielen, mit Geschichten, so wie ich es halt selber gerne lesen würde. Und so, dass man halt einfach das Gefühl hat, ja, man möchte jetzt wirklich was verändern und jetzt gehe ich es an quasi. Und das ist auch für alle möglichen Menschen geschrieben. Also es heißt, wie du mit 13 Superskills dein Arbeitsleben für immer veränderst. Arbeit ist da in Klammer gesetzt, weil ich glaube, dass Arbeit und Leben zusammengehört. Und das eine, das andere, also es gehört einfach zusammen. Ja, also es gibt kein Leben und Arbeit getrennt voneinander. Aber eben das, was man in der Arbeit verändern kann oder diese 13 Superskills, die ich da beschreibt, die Das geht für die Freizeit, für die Familie, für Beziehungen genauso. Es ist egal, ob ich jetzt in einer frustrierenden Beziehung feststecke, wo ich nicht mehr weiß, wie ich rauskomme und es einfach immer weiterführe, weil ich Angst davor habe, ins Ungewisse zu gehen, oder ob ich in einem frustrierenden Job feststecke, wo ich Angst habe, ins Ungewisse zu gehen. Ist eigentlich egal, unter Anführungszeichen. Und ja, also ich wollte halt auch so ein bisschen einen Kontrapunkt schaffen, weil gerade geht es halt sehr stark um künstliche Intelligenz und um das Tech-Zeitalter. Und Menschen haben oft das Gefühl, dass ihre Fähigkeiten nicht mehr up-to-date sind und dass das alles immer weniger wert wird, was sie so können und schaffen. Und deswegen habe ich es auch Superskills genannt, weil ich glaube, das sind unsere menschlichen Superskills, die wir wieder entdecken können, um eben Veränderungen positiv voranzutreiben im eigenen Leben, im eigenen Umfeld, aber auch für die Welt, für den Planeten per se. Also das kannst du auch für dein Unternehmen verwenden zum Beispiel und unternehmerisch ausrichten. Also es ist für jeden, der was ändern möchte. Das kann auch der einfache Mitarbeiter, die frustrierte Mitarbeiterin sein, das kann der frustrierte Führungskraft sein. Man muss halt einmal frustriert sein, das geht auch ohne Frust. Das ist auch für Leute, die einfach irgendwie ja Lust haben, etwas zu tun, und da einfach ein bisschen mehr Inspiration noch haben wollen oder so. Ich habe eine Rezension bekommen, da hat jemand geschrieben, dass ich einen liebevollen Arschtritt gebe für Veränderung und genau das wollte ich.
Du, und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du es geschrieben hast? Weil dann hast du ja ein bisschen Druck gehabt, ne, wenn du den Vertrag schon unterschrieben hast.
Ja, ich habe Anfang Dezember unterschrieben und habe im Dezember begonnen. Also ich hatte schon ein bisschen recherchiert natürlich und
Ja.
ich hatte schon ein bisschen was dastehen, aber das konnte ich nicht wirklich verwenden teilweise und habe dann so richtig im Jänner begonnen und bis Mai. Also es war schon sehr tough. Es war auch eine sehr taffe Zeit, muss ich jetzt sagen, ehrlicherweise, weil ich habe da auch finanziell gerade Kunden verloren gehabt und hatte auch wenig Neues in Aussicht. Und dann kam diese Buchanfrage und eigentlich hätte ich Nein sagen müssen, weil ich meine ganze Zeit für neue Projekte, für Akquise und so gebraucht hätte. Aber ich habe trotzdem ja gesagt, weil das war halt mein Lebenstraum und das war genau das Thema und immer noch das. Das gibt's nicht. Also was ist das für ein Zufall, dass sie auch noch dieses Thema anfragt, das ich in der Schublade habe? Da kann ich ja gar nicht Nein sagen. Es
Ja,
musste
sicher.
einfach, ich musste das schreiben. Und also das war wirklich so ein bisschen magisch irgendwie. Und ich bin dann dafür sogar extra umgezogen, weil ich wusste, wenn ich das Buch schreibe, bin ich hauptsächlich mit dem Buch beschäftigt, weil 4 Monate ist nicht viel, 4, 5 Monate. Und da werde ich wenig Einkommen haben. Und bis fast gar nichts eigentlich. Und ich hatte eine Wohnung, die recht teuer war für meine Verhältnisse und bin dann extra umgezogen, damit ich überhaupt irgendwie überleben kann, finanziell jetzt. Und bin temporär in eine kleinere, günstige Wohnung gezogen, um das Buch zu schreiben. Mittlerweile bin ich wieder umgezogen, also es hat sich dann alles super ergeben. Ich bin auch sehr muss ich sagen, ich bin auch sehr im Flow, beziehungsweise im Urvertrauen, dass die Dinge sich ergeben und dass meine Intuition mich da leitet. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Also ich habe eine Wohnung gefunden, die war so günstig, so etwas gibt es am Markt nicht. Das ist unmöglich, so eine Wohnung zu finden in Wien. Ich habe sie trotzdem gefunden, weil sie temporär war und die wollte niemand haben, weil sie temporär befristet war. Und ich
Ja.
wollte genau diese Zeit zu diesen Monaten wollte ich das haben. Also es war wie für mich gemacht. Und ja, das ist passieren, wenn man sich da öffnet für neue Optionen, das kommt auch im Buch vor. Wenn man sich darauf ausrichtet und mal weniger versucht zu kontrollieren, und das ist sehr schwierig oft, also alle loszulassen und darauf zu vertrauen, dass da was kommt, weil natürlich musst du auch was tun dafür, ist schon klar, aber dieses, wenn oft, wenn wir Dinge erzwingen wollen, mit viel Druck funktioniert das nicht. Und das habe ich schon gelernt, dass vieles kommt oder das Leben fließt. Und da ein bisschen mit dem Fluss auch mitzugehen, hat mir immer unglaubliche Türen geöffnet. Das ist wirklich im Nachhinein erstaunlich, was dann alles sich dann so ergibt und was dann so passiert und welche Menschen man trifft. Und ich habe auch für das Buch immer gedacht, wo nehme ich jetzt die ganzen Leute her? Ich habe zwar schon die letzten Jahre was gesammelt, aber das muss ja irgendwie auch up to date sein. Und wo nehme ich da jetzt die ganzen Inhalte her in der kurzen Zeit? Ja, und ich habe dann ganz vieles hat sich wirklich ergeben, schon aus meinem Netzwerk auch. Aber es kam man auch Anfragen, die genau dazu gepasst haben. Leute wollten, haben mich angefragt, ob ich Interesse an einem Interview habe zum Thema XY. Und ich sagte, ja, das ist genau das, was ich gerade für mein Kapitel brauche. Und das hat sich einfach sehr, sehr viel ergeben. Ja, also es ist jetzt sehr fluide, sehr intuitiv gelaufen. Es war jetzt nicht vom Reißbrett weg geplant. Und ehrlich gesagt, das war total new-workig. Ja, also das kommt, also das Buch ist quasi die Verkörperung des Buchs. Also wie ich das Buch geschrieben habe, ist das, was in dem Buch auch drin steht. Zum Beispiel gibt es eine Superskill, die heißt Enoughism, mit der tue ich mir selber schwer, weil die Enoughism bedeutet für mich, also ich habe den Begriff jetzt einfach selber erfunden, aber den gibt es auch schon, habe ich dann nachgemerkt, so ein bisschen anders gemeint. Es geht so um Essentialismus quasi, aber auch dieses Mindset und diese Einstellung sich selber gegenüber. Ich habe genug, ich bin genug, ich kann losstarten. Wir alle haben ja oft das Gefühl, und das hatte ich auch immer, ich brauche 20 Zertifikate, ich brauche die Ausbildung, ich brauche das, damit ich überhaupt losstarten kann. Weil sonst bin ich es nicht wert oder sonst bin ich nicht gut genug und dann nimmt mich keiner ernst. Also diese ganzen Ängste, auch diese Versagensängste und so. Und ich habe mir das auch dann sehr, weil ich neige dann auch zum Perfektionismus und denke mir, ja, es ist immer noch nicht gut genug und eigentlich müsste das noch rein und das müsste noch rein ins Buch und eigentlich müsste ich das so und so machen. Ich habe das echt dann abgelegt und gesagt, okay, das, was da ist, ist gut genug.
Ja, also ich schreibe ja auch gerade an einem Buch, aber ich schiebe es auch schon eine Zeit lang irgendwie so immer vor mir her. Und genau dieser Punkt ist ja etwas, was einen ganz stark blockiert, ne?
Ja, das ist der
Also.
Klassiker für Prokrastination, ja, die Angst zu scheitern oder auch die Angst, dass es sogar erfolgreich wird und dass man dann aber verpflichtet ist, XY zu machen.
Ja.
Also auch diese Verpflichtung, die Verantwortung, die dann damit kommt, das ist auch vielleicht manchmal so ein Punkt. Das Sichtbarwerden nach außen hin, ich muss das dann vertreten, ich muss dann da Rede und Antwort stehen und nehmen mich die Leute ernst?
Nee.
Hört überhaupt zu? Interessiert dich das überhaupt?
Genau.
Wenn es interessiert, was passiert als nächstes? Was muss ich dann machen? Also das sind so viele unbewusste Blockaden, die dann auftauchen können mit so einem Buch, weil man ja wirklich das, das wie ein Baby, das man auf die Welt bringt. Und das hat ja sehr viel mit einem selber zu tun, natürlich. Das ist ja sehr verquickt und verbunden mit einem selber. Auch mit dem eigenen Ego natürlich. Und da wird man dann schon, ja, das ist schon eine verletzliche Sache auch. Aber ich habe dann auch beschlossen, okay, egal, kann sein, dass das Buch niemanden interessiert, kann sein, dass ich einen Shitstorm bekomme, was immer passiert. Es ist okay, ja, ich kann das eh nicht kontrollieren, was andere denken oder wollen. Ich kann nur für mich einstehen und sagen, so und so. Habe ich mir das gedacht und natürlich kann man alles kritisieren. Man kann sagen, ja, das ist ist zu unwissenschaftlich, es ist zu, weiß ich nicht. Ich habe eine Rezension bekommen. Ich habe sehr gute Rezensionen bis jetzt bekommen, aber eine war für mich dann ein halber Punkt von 5, weil es Gender, linksgrüner Gender Blödsinn oder so. Und das sehe ich jetzt eher als Kompliment.
Genau.
Also, es ist immer, ja, sicher, es kommt, man muss halt dann auch lernen, mit solchen mit Trolls und so weiter umzugehen, aber
Ja.
habe da auch schon Erfahrung damit, mit so Shitstorms, hatte mal einen. Und das ist so sehr spannend auch, was da an Projektionen steht, ja, bei den Leuten, auf was sie dann referenzieren, sagt er oft sehr viel mehr über die Leute auch aus. Ja, also deswegen, also ich mache auch so Positionierungsberatung für Dienstleisterinnen im Bereich New Work, und da ist es halt auch immer so eine Sache, ja, wie sichtbar möchte ich mich machen, wie sehr möchte ich mich zeigen, und mache mich dann natürlich verlässlich und angreifbar. Und ich sage dann immer, ja, aber bleib bei deinem Thema, wofür stehst du, was ist deine Botschaft? Und es wird immer Leute geben, die das irgendwie komisch oder schlecht finden oder nicht gut genug, aber bleib bei dir, mach das, was du willst, was ist
Ja.
dir wichtig. Und
Und so wie
also
du
das ist.
gesagt hast, das ist ja ein Baby, ja. Und irgendwann, das sind die schwersten Phasen in einer Elternschaft, ist, wenn man die Kinder, wenn man diese Abnabelungsprozesse hat. Entschuldigung. Ja.
Ja, oder die
Und
Geburtswehen. Also das waren, also das überhaupt einmal auf die Welt zu bringen, das tut wirklich, das war wirklich, also ich habe geweint, ich habe nächtelang nicht geschlafen, ich hatte extreme Schreibblockaden, und obwohl ich schon im Verzug war, mir dachte, ich schmeiß das alles hin. Ich wollte es 2 Tage bevor der Abgabe noch hinschmeißen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das hinschmeiß, dann falle ich in ein Loch, weil dann habe ich es komplett für mich selber komplett versagt. Also es waren schon, das ging extrem ans Eingemachte. Also das war nicht nur locker ein bisschen dahinschreiben, überhaupt nicht. Das geht wirklich an die Substanz, und dessen muss man sich vielleicht auch bewusst sein. Es kommt halt auch darauf an, wie wichtig einem das Thema ist und wie sehr es, weil manche Leute schreiben halt auch Bücher, um sich zu profilieren oder um halt die eigene Marke zu stärken. Es ist halt ein anderer Hintergrund. Sind vielleicht da mit dem Herzblut dann nicht ganz so dabei, wie ich es halt war. Und ja, also du kämpfst dann mit deinen eigenen Dämonen im schlimmsten Fall. Und das ist aber auch etwas Gutes, weil wenn du das dann hinter dir hast, dann, also für mich war das dann wirklich wie Phönix aus der Asche, da wieder aufzusteigen, nachdem 4 Monaten da einkaserniert in meiner kleinen Mini-Wohnung. Also das war harte Zeit, aber auch eine sehr tolle Zeit irgendwie, eine sehr bereichernde Zeit.
Und ein ordentliches Stück Selbsterfahrung.
Absolut, ja.
Der Titel des Buchs lautet ja, wie du mit 13 Super Skills dein Arbeitsleben, Arbeit in Klammer, für immer veränderst. Jetzt können wir natürlich nicht das ganze Buch durchbesprechen, aber was würdest du sagen, sind so die drei Super Skills, die man unbedingt haben sollte?
Also für mich ist das Fundament der anderen Super Skills eine besondere Super Skill, und die heißt, oder ich nenne sie halt Verbundenheitskompetenz. Damit meine ich, Verbundenheit zu schaffen, sich selber gegenüber, also mit sich selbst gut verbunden zu sein, mit anderen gut verbunden zu sein, und das Dritte ist, mit der Natur gut verbunden zu sein, was sehr oft dabei hilft, wiederum mit sich selber gut verbunden zu sein. Also, weil ich glaube, die Natur ist ein wichtiger Punkt jetzt auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, weil das sagt auch eben, also ich bin auf das Thema Verbundenheit gekommen. Einerseits, weil die Unternehmen oft sagen, ja, wir tun uns sehr schwer, Mitarbeiter zu finden, aber vor allem Mitarbeiter auch zu binden, Fluktuation und so weiter. Und was kann man da tun? Und dann gibt es dann sehr viele Incentive-Modelle, aber ich sehe das auch ein bisschen, ja, mehr im Zwischenmenschlichen, ja. Also ein Unternehmen besteht aus Beziehungen, die formell und aber auch informell gestaltet werden. Und da genauer hinzuschauen ist ganz gut, glaube ich. Also so dieses soziale Kit macht einen Unterschied oft, ob jemand kündigt oder nicht. Und ja, also Verbundenheit ist ein ganz wichtiges Thema, und um gut mit anderen uns verbinden zu können, um eben diese ganzen Fähigkeiten, dass ich gut kommunizieren kann, gut zuhören kann, dass ich den anderen überhaupt sehen kann, verstehen kann, da gehört halt auch dazu, dass man selber mit sich gut verbunden ist. Weil wenn ich komplett neben mir stehe und immer im Stress bin und gar nicht weiß, wer ich bin, was ich denke, was ich fühle, was ich brauche, was ich will, wenn ich das alles nicht so genau weiß, dann tue ich immer sehr schwer mit anderen Menschen. Und der MIT-Professor Otto Scharmer sagt halt, es gibt diese drei großen Krisen der Menschheit, die aus Trennung entstehen. Die Trennung von anderen Menschen, die Trennung von sich selber und die Trennung von der Natur. Also da entsteht eben die ökologische Krise, dass wir den Planeten ausbeuten, entsteht durch die Trennung der Natur. Der Mensch hat sich abgekapselt quasi. In der westlichen Welt vor allem. Oder eben die Trennung von anderen Menschen heißt, es gibt dann wir und es gibt dann ihr. Es gibt eine Gruppe, zu der fühle ich mich zugehörig und es gibt eine Gruppe, zu der fühle ich mich nicht zugehörig. Und dadurch entsteht eben auch Diskriminierung, Unterdrückung, soziale Missstände, Isolation, Rassismus und solche Dinge. Und ja, eben die, wenn man von sich selber getrennt ist, dann spürt man sich selber nicht mehr und man hat den Sinn verloren. Also die Sinnkrise dann. Und ich glaube, dass diese drei Dinge, das hat mich einfach wahnsinnig interessiert und angesprochen, diese drei Ebenen. Und deswegen ist es für mich so, diese Fähigkeit, sich zu verbinden und da auch einmal genauer hinzuschauen, ja, bewusster hinzuschauen, ist, finde ich, die Basis für alles Weitere, weil erst dann kann ich für Veränderung sorgen. Erst dann kann ich es schaffen. Also als Führungskraft zum Beispiel, wenn ich gut mit mir verbunden bin, wenn ich mich selber gut führen kann, dann erst kann ich gut mit anderen kommunizieren und andere gut führen. Und wenn ich das kann, dann kann ich es auch schaffen, die Leute mitzunehmen und begeistern und ja, für Veränderung auch einzustimmen. Das ist die Basis. Also das ist die wichtigste Fähigkeit in meiner Wahrnehmung. Man kann natürlich darüber streiten. Also das ist jetzt, ich sehe mich da jetzt nicht als, wie soll man sagen, es ist jetzt da, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis, aber es gibt dann natürlich auch Forschung dazu, die das unterstützt in diese Richtung. Und dann die anderen, zum Beispiel Focus Flow, Zeitgenius nenne ich das, ist schon sehr wichtig, weil wir leben im Ablenkungszeitalter. Wir haben alle unglaublich viel zu tun und wenn wir was tun, sind wir gedanklich meistens schon ganz woanders beim nächsten To-Do. Und ja, eine massive Arbeitsverdichtung in vielen Unternehmen und ja, diese Ablenkungen führen halt dann auch dazu, dass die Zusammenarbeit nicht mehr so gut ist. Also da kommt ein Rattenschwanz dann eigentlich einer Negativspirale. Und das darauf wieder uns zu besinnen, wie wir zu Fokus kommen, wie wir, also ich habe zum Beispiel das Prokrastinationsthema auch sehr stark und das Selbstdisziplinsthema, ja, als Selbstständige. Ich bin jetzt sehr der Flow-Typ, ja, aber ich tue mir schwer mit bei der Sache bleiben. Lenkt mich selber sehr ab. Und das sind halt so Dinge, ja, um gut zu arbeiten, um effektiv zu arbeiten und eben auch immer das große Ganze trotzdem im Blick zu behalten, brauchen wir diesen Fokus und auch diese Flow-Momente. Und da kann man auch für sich selber schauen und auch für die Kultur und für das Unternehmen und für das Team bewusster hinschauen und da auch Akzente setzen und Interventionen quasi setzen. Und sonst, ja, es ist sehr schwierig, weil, also grundsätzlich würde ich auch sagen, emotionale Veränderungsintelligenz oder Change-Intelligenz, das ist quasi emotionale Intelligenz. Wissen wir, was das ist, so im Grunde, aber in Bezug auf Transformationsprozesse oder auf Veränderungen, die halt uns passiert, die wir vielleicht jetzt im ersten Moment nicht so wollen, ist es oft so, dass wir dann emotional reagieren. Also wir gehen in die Reaktanz und wir gehen, in Reaktionsmuster, die vielleicht dann nicht so konstruktiv sind. Andererseits glaube ich auch, dass so Wut zum Beispiel oder auch Trauer, weil wir was loslassen müssen, weil sich etwas verändert, aber eben auch diese Wut, den Widerstand gegenüber etwas Neuem, weil es mit viel Aufwand verbunden ist, da stecken ja oft auch Ängste dahinter. Ja, bewusste Ängste, die wir nicht so fühlen wollen. Und da geht es dann oft um Verlustängste, den Job zu verlieren, die Kollegen zu verlieren, den Halt zu verlieren, die Sicherheit zu verlieren und das auch bewusst zu machen, dass das etwas ganz Natürliches ist, dass Menschen in Veränderungsprozessen einfach auch ganz natürlich Angst haben, ja, oder zumindest Sorge haben, dass dieses Ungewisse auch negative Auswirkungen haben wird auf sie. Das ist ganz normal und das sollten Führungskräfte oder auch jeder Einzelne auch mit hineinnehmen in die Rechnung quasi. Und damit halt auch umgehen. Und da ist ganz wichtig, Dialoge zu führen, wirklich die Leute auch denen zuzuhören, Kritik auch ernst zu nehmen und ihnen auch Sicherheit zu vermitteln. Und wie vermittelt man jetzt Sicherheit in unsicheren Zeiten? Das ist halt immer so die Frage. Oder wie finde ich auch innere Sicherheit, wenn alles andere komplett unsicher ist? Und das ist ein schwieriges Thema eigentlich, ja, aber es ist, da sind wir auch wieder stark bei der Verbundenheit, ja, dieses nach innen gehen, lernen auch sich selber zu regulieren, die eigenen Emotionen zu regulieren. Das haben auch viele Menschen in der Kindheit vielleicht nicht so gelernt. Ja, sind halt sehr psychologische Dinge dann. Und da kann man natürlich sagen, ja, was hat das jetzt mit dem Job zu tun? Ich finde, es hat sehr viel mit dem Job zu tun, weil es wirkt sich massiv auf den Job aus, es wirkt sich auf die eigene Leistungsfähigkeit aus. Und ja, wie gesagt, Transformation, ich glaube, kein Unternehmen ist davor gefeit. Viele Unternehmen bauen gerade massiv an Mitarbeitern ab. Die, die da bleiben, sind jetzt auch nicht nur in eitler Wonne und freuen sich, dass sie den Job behalten haben. Die sind auch ja, vielleicht aufgebracht oder wütend oder in Sorge und damit müssen Führungskräfte dann halt auch umgehen.
Also sehr, du hast sehr, sehr spannende Kategorien in deinem Buch drinnen und es ist sehr, also ich bin schon ein paar Kapitel durch, aber ein bisschen was habe ich noch vor mir. Ich kann es auf jeden Fall guten Herzens empfehlen. Wirst du dann
Dankeschön.
irgendwelche Lesungen machen oder so, wo man, wo du da vielleicht Auszüge davon präsentierst?
Ich habe schon eine Lesung gemacht in Wien, und ich mache einmal im Monat bei ausgewählten Unternehmen so Eventabende, Talkabende, wo wir immer eine Superskill beleuchten, die in diesem jeweiligen Unternehmen halt auch besonders gelebt wird und wo wir auch gemeinsam mit dem Publikum dann darüber diskutieren, wie wir zu diesen Superskills kommen, was da so die Erfahrungen sind. Und da veröffentliche ich hauptsächlich auf meinem LinkedIn-Profil immer wieder diese Tour quasi, diese Superskills-Tour-Daten und stelle das aber auch nochmal in mein Online-Magazin New Work Stories.
Also
Werde
das
ich immer
heißt,
updaten.
wenn man dir über LinkedIn folgt, ja, du bist da eh mit deinem Klarnamen drinnen, nehme ich an, gell? Ja,
Genau, als Nicole Thurn, einfach
Nicole
auf LinkedIn folgen oder auf New Work Stories.
Thurn, ja. Okay, super. Liebe Nicole, was ist denn das Allerwichtigste, was du für dich aus dieser Geschichte mitgenommen hast mit dem Buch?
Für mich selbst. Es ist leichter, über etwas zu schreiben, als es dann zu tun. Also ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert und die war ganz begeistert, weil die ist schon in Pension und hat gesagt, ja, eigentlich dachte sie, das Buch wird es jetzt nicht so interessieren, weil das Thema Arbeitsleben ist halt nicht mehr so ihrs. Und die war so begeistert und hat gesagt, sie konnte es gar nicht weglegen, weil es halt so unterhaltsam geschrieben ist auch und mit so vielen Geschichten. Und dann hat sie gesagt, ja, du solltest öfters mal in dein Buch schauen und es lesen. Ach, okay, Mama, danke, du hast recht. Also vieles, und das kommt, glaube ich, auch hoffentlich raus, ist ja nicht immer so leicht umzusetzen. Ich wollte da Inspiration geben, so ein bisschen Mut machen, aber auch mir selber, weil ich habe das Buch eigentlich in einer Krise geschrieben. Also mir ging es finanziell nicht gut, mir ging es emotional nicht gut, mir ging es körperlich nicht gut. Hatte Erschöpfungszustände. Ich bin zu 30% meiner Energie quasi. Hatte ich zur Verfügung damals, würde ich mal sagen, 30 bis 40%. Und habe das trotzdem geschafft, dieses Buch zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe. Das war halt einfach so wichtig für mich, dass ich meine letzten Kräfte da mobilisiert habe. Und ja, ich schaue da wirklich immer wieder auch selber rein, weil man schreibt das dann in so einem Ausnahmezustand. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das ist so ein Flow-Zustand. Und da weißt du, was du schreibst. Und irgendwie sind es deine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen von anderen und es gibt dann noch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Aber natürlich bin ich jetzt nicht die, die alles super kann. Ich habe nicht alle 13 Superskills und bin jetzt die Superwoman. Also das sicher nicht. Aber es ist, ja, also ich hab's schon auch für mich selber geschrieben und auch so, dass ich selber lese.
Ja.
Dass ich selber gerne lese. Und ja, ein bisschen egozentrisch. Aber ich glaube, so macht es auch am meisten Sinn.
Ja, und du wirst es bis zu einem gewissen Grad schon haben, diese Skills, aber es
Ja,
ist vielleicht noch
schon
ausbaufähig,
teilweise.
ne? Ja,
Genau, also
ja.
teilweise schon, manche mehr, manche weniger. Also das ist ja ganz
Genau.
menschlich, denke ich.
Das ist na,
Da
ganz
gibt es
normal,
keine
ja.
100% und ich will da auch nicht so perfektionistisch sein. Also
Ja,
das,
super.
ja, also es gibt immer was zu tun. Aber wie gesagt, da möchte ich noch darauf hinweisen, der Untertitel ist ja, und dich selbst findest, ohne dich zu Tode zu optimieren. Und da
Ja.
muss ich mich selber auch manchmal am Krawattel packen, weil dieses Selbstoptimieren hat halt auch, kann auch so ein bisschen ungesund werden. Und ja, es ist auch wichtig, dann wieder innezuhalten, sich auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, das hast du jetzt gut gemacht und es muss nicht perfekt sein und es
Genau.
ist wirklich gut genug so. Ja, also auch daran arbeite ich noch.
Ja. Okay. Du, Nicole, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst und vielen Dank, dass du uns dieses tolle Buch vorgestellt hast.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Muss mal schauen, ob es irgendwie unterbringt, dass ich zu einer Lesung komme.
Sehr
Das
gerne.
fände ich schon sehr spannend. Unserem Publikum vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben und ich hoffe auch für das Buch zu lesen. Ja, wo man es kriegt und wie es heißt und die ISBN-Nummer und so weiter wird es in den Shownotes geben. Die Kontaktdaten von Nicole auch. Und ich freue mich, wenn ihr mir in 2 Wochen wieder zuhört. Baba!